Ja, ich habe gesagt, eigentlich haben wir alles schon gesagt, aber ich nehme euch trotzdem mit in einen Bibeltext. Und zwar einen Bibeltext, der mich die letzten Monate beschäftigt und von dem ich gemerkt habe, dass der mich ganz neu bewegt. Und wir haben heute Morgen, die Teenies sind teilweise im Bunti, im biblischen Unterrichtswochenende, zwei zentrale Verse dieses Textes habe ich damals im biblischen Unterricht gelernt und konnte die seitdem auswendig. Aber irgendwie in den letzten Monaten werden diese Verse für mich nochmal ganz persönlich wichtig. Es wird um Erntedank gehen, also irgendwie um Ernte und irgendwie um Dank im weitesten Sinne. Ich habe übrigens vorhin, ich fand es noch witzig, hier sieht man, wo die meisten von uns ernten gehen. Auf der Rückseite, die hast du nicht gezeigt, das ist so Mikro oder andere Geschäfte. Das ist vielleicht eher das, was wir direkt mit Ernten manchmal verbinden. Genau, und ich glaube, wir haben heute, ich habe nur eine Predigtzeit. Und ich habe vorhin so gedacht, als ich den Jakobusbrief-Titel sah, dachte ich, ach, ich muss irgendwann doch noch Pastor werden, um mal wieder Zeit zu haben, ein Thema auszulegen. Aber deshalb heute mein Anspruch ist es auch zeitlich nicht, ein abschließendes, umfassendes, was auch immer euch anzubieten. Aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil wir haben ja danach noch Mittagessen. Das heißt, es ist eher ein Anstoß, dass wir austauschen können, dass wir weiter bewegen können, die Fragen, die in dem Ganzen drin sind. Genau. Den Grundgedanken von Erntedank hat der Markus am Anfang schon wunderbar gesagt. Es ist diese Ernte, dieser Dank für die Ernte, für die Versorgung Gottes, die materielle. Es kam aber auch schon zur Sprache, dabei bleibt die Bibel lange nicht stehen, in ihren wunderbaren Bildern der Ernte, unter anderem die sie, ja, Jesus predigt so oft letztlich Bilder, die wir für genau dieses Thema auch verwenden könnten. Ich finde es spannend, dass in dem es irgendwie so eine menschliche Eigenart zu sein scheint, man könnte das jetzt Sünde nennen oder wie auch immer, sich einzubilden, dass wir selber in der Lage sind, für uns zu sorgen. Dabei liegt der Fokus vielleicht in unterschiedlichen Kulturen, auf unterschiedlichen Dingen. Hier würde man vielleicht so einen Satz hören wie, das ist mein Geld, das habe ich mit meinen Händen erarbeitet, also darf ich damit auch machen, was ich will. Vorstellbar, dass man so einen Satz hier hören würde, denke ich, oder? So, oder es gibt ganz verschiedene andere Dinge, die da reinpassen würden. Irgendwo ist eins dieser Mottos, die wir haben, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also eigentlich, du bist für dich verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich. Man könnte es auch noch krasser sagen und sagen, eigentlich ist das Ziel und das Ideal, dass ich niemanden brauche als mich selbst. Irgendwo habe ich das Gefühl, ist unsere Gesellschaft manchmal darauf angelegt. Und da geht es nicht nur um die materielle Versorgung, sondern ich glaube, da geht es auch viel mehr um viel mehr. Und ich glaube, wir mögen es irgendwie gerne in dieser Lüge zu leben, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen können, dass wir unabhängig sind, selbstbestimmt Kontrolle übernehmen können und eigentlich niemanden brauchen, auch nicht Gott. Nicht so wirklich, kommt vielleicht dazu, aber eigentlich nicht so wirklich. Dabei, das würden wir vielleicht alle bejahen, sind wir in allem von ihm abhängig. Ob das materiell ist, gesundheitlich, emotional, verschiedene Themen heute Morgen schon gehabt, rational, aber auch, das hatten wir eben noch, geistlich sind wir genauso von Gott abhängig. Alles kommt von ihm und wir dürfen in Dankbarkeit antworten. Das wäre letztlich die Kernbotschaft von Erntedank, das nicht zu vergessen. Und dann gibt es typische Texte wie den reichen Kornbauern, über den man predigen könnte, der seine Ernte einsammelt und reich ist und sagt, ich baue neue Scheunen, um noch mehr reinpacken zu können und dann entspanne ich mich. Und dann wird das ein ganz ruhiges Leben. Und Jesus sagt knallhart, wie Jakobus, du Narr, was ist, wenn du heute Nacht stirbst? Wem gehört das alles? Den Text, den ich euch mitgebracht habe, den habe ich zumindest noch nie zu Erntedank gehört. Aber ich finde ihn sehr passend und spannend zu einem Grundgedanken. Und der ist auch sehr viel älter. Er steht im 5. Buch Mose. Im 6. Kapitel, wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Wir haben den Text gleich auch vorne, aber ist vielleicht nochmal einfacher. Und es ist ein ganz zentraler Vers, gerade auch für die Juden. Wenn man einen Juden fragen würde, was ist im Endeffekt das Zentrum deines Glaubens, dann würden sie ziemlich sicher auf diesen Vers kommen. Und seit tausenden von Jahren beten die Juden, vor allem die Orthodoxen, morgens und abends diese Verse. Und ich finde es eben interessant, weil wir sehen, dass der Mensch irgendwie der Mensch ist. Und das war anscheinend vor ein paar tausend Jahren, war eine gewisse Herausforderung nicht anders als heute. Genau, wir können den Text mal gerne an die Wand werfen. Ich lese ihn einmal laut vor und ihr dürft gerne mitlesen. 5. Mose 6, Luther überschreibt: Ermahnung zur Liebe und zum Gehorsam gegen den Herrn. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren. Dass ihr sie tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Jetzt kommen diese Verse, die zentralen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Soweit diese Bibelstelle. Und ich möchte jetzt kurz diese Bibelstelle nochmal von innen her anders strukturiert nochmal wiederholen, letztlich, was wir dort lesen. Und ich habe gesagt, die zentralen Verse sind eigentlich diese Verse 4 und 5, da geht es los. Und es ist dieses, deshalb kommt das Gebet, heißt auch Shema Israel, weil Shema ist das Wort für Hören im Hebräischen. Und dieses Wort Shema ist ein ganz faszinierendes Wort, weil es nicht nur das akustische Hören bedeutet, sondern weil in dem Wort eigentlich schon ein aktives Handeln mit drinsteckt. Also wenn jemand wirklich hört, dann wird das auch eine Reaktion zur Folge haben. Und es ist spannend, dass im Hebräischen, es gibt kein eigenes Wort für Gehorsam. Das steckt im Schema. Also wenn Gott spricht, dann ist es selbstverständlich, dass der Mensch eigentlich quasi danach tut. Deshalb heißt es dann als Gegenbeispiel oftmals auch, sie hatten Ohren, aber sie haben nicht gehört. Das heißt, sie haben natürlich gehört, was gesagt wurde, aber sie haben nicht wirklich gehört. Und hier steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Das ist das zentrale Bekenntnis der Juden. Und das finde ich sehr schön, weil es was Emotionales hat, diesen Herrn sollst du lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist also das, was nachkommt nach dem Hören. Hören soll eine Aktion zur Folge haben. Die Aktion ist, sie sollen Gott lieb haben. Wie sollen sie Gott lieb haben? Das sehen wir in den Versen 12 und 13 oder auch 1 und 2. Das ist beides drin. Halten seine Gesetze, Gebote und Rechte, ihn fürchten und ihm dienen. Krasse Worte, lass sie einfach mal so stehen. Das Ergebnis dessen, wenn sie das tun, ist langes Leben, es wird ihnen gut gehen, sie werden reich an Zahl werden. Was eine schöne Verheißung, steht in Vers 2 und 3. Und warum, was ist der Grund dafür oder die Substanz, warum sie ihn lieb haben sollen? Verse 10 bis 12, weil er sie aus der Knechtschaft geführt hat und weil alles von ihm kommt. Dann, was ist die Gefahr in dem Ganzen? Vers 12, dass sie ihn über allem Reichtum vergessen, über den guten Dingen, die sie haben. Vers 8 und 9, wie sollen sie dafür sorgen, dass sie es nicht vergessen? Sie sollen Zeichen auf die Hand machen, Merkzeichen zwischen die Augen und es auf die Pfosten ihrer Häuser schreiben. Das gilt für Israel als Volk. Es ist ganz interessant zu sehen in Vers 3 und 4. Israel ist als Singular genannt. Wird zu dem Zeitpunkt ungefähr 1 Million Menschen gehabt haben, aber Israel ist im Singular. Also fürs ganze Volk zählt das, aber auch für die Einzelnen. Und dann steht in dem ganzen Text noch eine Botschaft und die finde ich interessant. Und zwar steht da, sie sollen es weitersagen. Und zwar ihren Kindern und Kindeskindern. Steht schon in Vers 2 und am Ende kommen die Kinder nochmal. Und was sollen sie weitersagen? Alle Worte, die Gott ihnen gebietet. Vers 6 und 7. Das einfach nochmal kurz anders strukturiert. Das, was in dem Text drin steht. Und jetzt klingt das, finde ich, ja ganz wunderbar. Aber das ist ein paar tausend Jahre alt. Und es ist ja immer wieder so die Frage, was hat das mit uns zu tun? Man kann dazu dann für mich erschreckende Dinge hören, wenn ich höre Leute, die fertig sind mit Bibelschulen und Ausbildungen und sagen, naja, wir als Christen brauchen das Alte Testament ja eigentlich nicht. Das zählt ja für uns nicht. Da muss ich dann kräftig schlucken, aber so sehen es manche. Das ist die Realität, dass wir manchmal das Gefühl haben, das ist so. Und die Frage ist, was hat es mit uns zu tun? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube alles. Es hat alles mit uns zu tun. Denn alleine schon deshalb, weil Gottes Plan von Anfang an war mit seinem Volk, das Volk Gottes sollte immer zum Segen für die ganze Welt werden. Es war nie Gottes Plan, nur sein Volk zu haben und alle anderen waren egal. Das heißt, dieses missionarische Herz Gottes war immer mit verankert. Sie sollten auch zu Nationen, Völkern, Kulturen gehen. Ja, und wir als Christen, wir sind aufgepfropft, wie Paulus so schön sagt, auf diesen Baum. Das heißt, wir leben ganz klar, Paulus sagt ganz klar, wir als Christen leben von den Wurzeln, die im Judentum liegen. Wenn wir also sagen, das Alte Testament und die Juden haben mit uns nichts zu tun, dann schneiden wir uns eigentlich, dann sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen. Die Substanz, das ganze Leben wird weggehen. Jetzt leben wir heute in der Gnade Christi, im Wissen, dass er gekommen ist, für uns gestorben ist. Wir haben im Heiligen Geist einen direkten Zugang zum ewigen Vater im Himmel. Und insofern erscheinen manche Dinge vielleicht in einem anderen Licht. Und mit manchen Begriffen wie Gesetz oder so haben wir vielleicht auch erstmal Mühe. Ich denke oft, weil wir auch nicht genau wissen, was sie eigentlich bedeuten. Aber im Kern ist es trotzdem, glaube ich, genau das Gleiche. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal in der gleichen Struktur mit uns durch den Text gehen und fragen, was hat das mit uns zu tun? Und nochmal, ich werde jetzt nicht umfassend alles beantworten, sondern ich spreche jetzt wie eine Einladung an euch, an Sie aus, jetzt einfach mal zu hören, klingt vielleicht irgendwas jetzt in mir an? Und das mitzunehmen und zu bewegen und vielleicht sogar im Gespräch mit jemand anderem nachher nochmal auszutauschen. Zentraler Vers 4 und 5, Shema, höre Israel, dies ist dein Gott, ihn sollst du lieb haben. Gottes Stimme hören ist in den letzten Jahren, glaube ich, wieder ziemlich populär geworden unter jüngeren Menschen. Hörendes Gebet, verschiedene Dinge sind da, wir suchen an manchen Ecken danach seine Stimme zu hören und ich finde das grundsätzlich erstmal wunderbar. Aber was ich gerade gesagt habe über das Alte Testament, kann man, glaube ich, teilweise auf die Bibel ausweiten. Ich frage mich, was hat die Bibel denn noch für einen Stellenwert in unserem Leben? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Weisen, wie wir Gott hören können. Aber sagen wir nicht sogar vom Begriff her, dass es Gottes Wort ist? Und ich frage mich dann so ein bisschen, so wie wir damit umgehen, glauben wir das eigentlich doch gar nicht so wirklich, dass es sein Wort ist? Weil zumindest so viel Stimme von ihm haben wir schon mal vorliegen. Und wenn ich dann höre, wir Christen in unserer Kultur sagen, hast du die Bibel schon mal durchgelesen? Anderen Kulturen heißt es, wie oft liest du im Jahr die Bibel durch? Oder keine Ahnung. Das ist keine Verurteilung. Ich frage mich nur, wo geht uns da was verloren? Auch wir kriegen, glaube ich, gesagt, wir sollen ihn lieb haben. Das ist das, wir hören seine Stimme und er sagt uns, hab mich lieb. Die Botschaft ist genau die gleiche an uns. Wie sollen wir ihn lieb haben? Wenn hier steht, Gesetze, Gebote, Rechte halten, ihn fürchten, ihm dienen. Ich glaube, wie gesagt, mit manchen Begriffen mögen wir Mühe haben, aber Jesus selbst betätigt sich ja ständig dieser Begriffe. Und ich glaube, wenn wir sie durch ihn verstehen, bekommen sie eine ganz andere Bedeutung. Und jetzt mal, was sagt Jesus selber? Er sagt zum Beispiel, was ihr einem der Geringsten meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder er sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Alle diese Dinge bezieht Jesus ganz deutlich darauf. Wenn ihr das tut, dann ist das ein ganz konkretes, praktisches Mich-Liebhaben. Ich glaube, auch da sind wir ganz gerne individualistisch und wollen wir mit unserem Gott in unserem kleinen Kämmerchen oder so, dass es uns gut tut, so, wir wollen ihn so lieb haben, wie wir das gerne mögen. Aber eigentlich geht es manchmal nicht so sehr darum, wirklich ihn lieb zu haben, denn er sagt uns ja, wie wir ihn lieb haben sollen. Wir sollen nach dem leben, was er uns sagt. Und das wird uns ja selber dann zum Segen werden. Und das ist der nächste Punkt. Was ist das Ergebnis dessen, wenn wir das tun? Ein langes Leben, es wird ihnen gut gehen, sie werden reich an Zahl, so heißt es an die Juden. Vielleicht sind Gottes Zusagen an uns, vor allem individuell, nicht genau so. Ich glaube, das sehen wir, wenn wir Leid und Tod und Schmerz im Leben erleben. Und ich merke immer wieder, ich habe da auch manches von erlebt schon bei Leuten, wenn Menschen dann mit Anfang 20 oder sonst wo einfach sterben, die Gott lieb gehabt haben von ganzem Herzen. Ich glaube, die Zusage ist nicht immer genau das, für das jede Individuum, dass du ein langes Leben haben wirst oder dass du reich wirst. Aber Gott sagt uns ganz deutlich, dass er uns segnen möchte, wenn wir treu sind. Die Frage ist dann natürlich aber, wie sieht dieser Segen aus? Und vielleicht ist er eben tatsächlich anders, als ich es am Anfang gedacht habe. Und vielleicht sieht es sogar so aus, wie ich am Anfang gesagt hätte, das will ich überhaupt nicht. Und dann stellt sich aber genau die Frage, wer weiß denn besser, was wirklich gut für uns ist? Gott oder eigentlich doch wir selber? Und dann kommen wir zum Erntedank. Warum sollen sie ihn lieb haben? Gott sagt, weil er sie aus der Knechtschaft geführt hat und alles von ihm kommt. Alles kommt von ihm. Wir haben über die Ernte geredet, ich habe andere Bereiche angesprochen, wir hatten im Gottesdienst auch schon andere Bereiche. Alle Dinge kommen von ihm. Und das ist ein spannender Punkt, finde ich. Denn Danksagen für materielle Versorgung, klar, das ist uns vor Augen. Danksagen für Gesundheit, klar, selbstverständlich, ich weiß, dass ich das nicht selber machen kann, zumindest nur bedingt. Danksagen für so viele andere Dinge, die unseren Alltag prägen. Ich denke, eigentlich klar. Aber jetzt mal vom Text her, Danksagen dafür, dass er uns aus der Knechtschaft geführt hat? Höchstwahrscheinlich war unsere Knechtschaft nicht physisch, also von denen, die wir hier im Raum sind, nicht physisch in Ägypten. Gott hat uns wahrscheinlich nicht aus Ägypten rausgeführt, wobei das heute ja gar nicht mehr so abwegig wäre. Also jemanden zu finden, auch hier in unserem Breitengraden, der genau das erlebt hat, ist jetzt tatsächlich sogar denkbar heute. Aber kann nicht eigentlich jeder von uns, der sich als Gottes Kind sieht oder sich nennt, eine ganz eigene Exodus-Geschichte erzählen? Eine ganz eigene Geschichte, wie Gott uns, wie Gott ihn und sie in die Freiheit geführt hat? Und selbst wenn wir christlich aufgewachsen sind und das irgendwie so mit der Muttermilch aufgesogen haben und wir das Gefühl haben, so ein klassisches Bekehrungserlebnis, das gab es bei mir nicht. Ich glaube, wenn wir als Christen leben und mit Jesus unterwegs sind, dann erleben wir doch immer wieder, wie er uns in die Freiheit führt. Manchmal auch an ganz konkreten Dingen, Süchten, Versuchungen, Gedanken, Muster und Gefängnisse, gerade Thema Lebenslügen, glaube ich, ist etwas. Wir alle können noch immer wieder erleben, wie Gott uns in die Freiheit führt. Und ich glaube, wer das erlebt hat, denkt in dem Moment, wo er es erlebt oder sie, ja klar, danke. Danke. Selbstverständlich. Wie könnte ich denn dann nicht danken, in dem Moment, wo ich das erlebe? Aber weiter, Vers 12, was ist die Gefahr, die Gott nennt für die Juden? dass sie ihn über allem Reichtum und Wohlstand vergessen. Autsch. Merkt ihr was? Mich hat das getroffen, als ich das gelesen habe, denn wenn ich jetzt mal allein schon die Worte anschaue und wenn ich dann in die Schweiz schaue, ich kann auch nach Deutschland gucken, dann sehe ich viel Milch und Honig. Selbst in Schokolade ist Milch und Honig drin oft. Und jetzt Sorte. Ich sehe viele große und wunderschöne Städte, die ich nicht gebaut habe. Ich sehe viele Häuser voller Güter, die ich nicht gefüllt habe, zum Beispiel mein eigenes. Ich esse so ziemlich jeden Tag und werde satt, wenn ich nicht gerade am Fasten bin. Und ich sehe mich selbst in dem und ich sehe ein ganzes Land oder Länder, die Gott reich, reich, reich gesegnet hat. Weit über das Materielle hinaus, die wie eine Art Kollektivvergessen betreiben. Oder mit Friedrich Nietzsche zu sprechen, die Gott töten. Wir haben im Überfluss, und was machen wir? Wir bilden uns ein, wir haben es selber gemacht. Kommen da gleich nochmal drauf. Aber geh erst nochmal weiter, Vers 8 und 9 wieder. Wie sollen die Juden dafür sorgen, dass genau das nicht passiert? Sie sollen Zeichen auf die Hand machen, Merkzeichen zwischen die Augen und das an Pfosten und Tore des Hauses schreiben. Das ist ja spannend. Die orthodoxen Juden machen ja genau das tatsächlich bis heute. Diese Sachen, die sie haben, die sie erinnern. Das ist eine spannende Frage, die ich gerne mit manchen von euch mal beim Mittagessen bereden würde. Was sind die Punkte, dass wir, wie wir es schaffen können, uns das jeden Tag und immer vor Augen zu halten? Denn es steht hier, wir sollen eigentlich auch immer davon reden, ob wir sitzen, stehen, liegen, gehen, eigentlich sollen wir immer davon reden. Wie schaffen wir es, Gott im Blick zu behalten? Und auch der letzte Punkt gilt wieder uns, glaube ich, und zwar die grundsätzliche Botschaft des Weitersagens. Und da merkt ihr, einer der Gründe, warum das für mich in den letzten Monaten nochmal so neu geworden ist, weil eben unser Sohn Benaja ist Anfang Juni geboren und das hat mir das nochmal, führt einem natürlich das nochmal ganz anders vor Augen, wenn da steht, wir sollen es den Kindern und Kindeskindern weitersagen. Ja, ich habe da plötzlich jetzt, das ist mein Sohn. Was für ein Privileg, aber was für eine Verantwortung auch, ihn zu erziehen, ihm das weiterzugeben. Und ich glaube, genau das sollen wir tun. Wir sollen alles, was Gott uns gebietet, alle Worte, die er uns sagt, alles, was wir mit ihm erleben, wo wir erleben in unserem eigenen Leben, dass er der treue, liebende Gott ist. Wir dürfen einfach das weitergeben. Einfach das weitergeben. Unseren Kindern, unseren Kindeskindern, Gottes gute Botschaft, das Evangelium, wie auch immer wir das nennen, in all seiner Fülle. Und die ist mehr als nur das persönliche Heil. Komplett weitergeben in Wort und Tat, ob wir sitzen oder stehen. Und ich glaube, dieses Weitergeben, und das ist für mich eine Botschaft, gerade an die, die etwas älteren Semester sind, Wandi, ich greife dich jetzt da exemplarisch raus, weil wir uns gut kennen und du heute nicht 60 wirst, wie wir gehört haben. Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Segen darin, wenn wir nicht diesem Trend folgen, dass wir die Generationen trennen, sondern wenn wir lernen, einander zuzuhören. Und ich aus meiner Perspektive, der doch nicht mehr unten im Spektrum ist, aber doch schon immer noch tendenziell in der unteren Hälfte, ich glaube gerade den Punkt mit dem Reichtum und dem Wohlstand, das ist wie ein Auftrag auch an uns als Jüngere, da zu hören und zu lernen. Denn was wissen wir, die wir hier in unseren Breitengraden aufgewachsen sind? Denn überhaupt von Armut, von Kampf, von Krieg, von all diesen Dingen, wir kennen keine existenziellen Ängste mehr. Jetzt wird jemand sagen, doch, das kommt wieder und Jobmangel und ich glaube, das kann sein, aber im Kern sind wir davon nicht geprägt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir erinnert werden und dass wir das vor Augen haben. All das, was wir erleben, ist uns vollständig geschenkt. Nicht ein bisschen da habe ich dazu selber beigetragen. Und so wie es Gottes Absicht mit seinem Volk war, die ganze Welt zu segnen von Anfang an, so glaube ich, ist das auch unser Auftrag. Wir sollen es nicht nur unseren eigenen Kindern erzählen, sondern auch unseren Nachbarn, auch den Menschen im Arbeitsplatz und auch bis allen Menschen an die Enden der Erde. Der Auftrag ist nicht vorbei. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, dass das auch immer wieder das ist, was Gott möchte, dass wir hören. Ich habe dann noch überlegt, gestern Abend, und dachte, eigentlich könnte man auch Erntedank zusammenfassen in dem, was Jesus sagt, was das wichtigste Gebot ist. Er sagt genau diesen Vers zum Beginn: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz. Und ich glaube, auch das ist letztlich Erntedank. Wir erinnern uns, wo wir alles herbekommen und drücken dankbar dann aktiv aus, dass wir ihm folgen und das tun, was er uns sagt. Und das ist dieses: Wir sind Botschafter an Christi Stadt, so heißt es in Luther. Und es ist ein Privileg, dass er uns dazu verwenden möchte, seine Liebe, seine Gnade und seine Freiheit den Menschen zu verkünden. Jetzt wünscht man sich beim Predigen, und damit komme ich zum Schluss, ja irgendwie eigentlich, oder ich zumindest merke das, ich wünsche mir irgendwie immer, dass ich jetzt so einen unmittelbaren Zugang in eure Herzen habe und dass der Geist so unmittelbar jetzt auf euch fallen wird und dass am besten jetzt sofort Erweckung ausbricht und wir jetzt alle rausgehen auf die Straße und so, ja. Ich lerne immer mehr, dass das auch besser so ist, dass es nicht so ist. Also werde ich auch immer dankbarer dafür. Trotzdem denke ich mir manchmal, das müsste doch irgendwie funktionieren. Funktioniert nicht. Aber ich möchte euch zum Schluss noch ein Bild mitgeben, was mir gekommen ist und von dem ich einfach hoffe, dass es euch eine Anregung gibt, einlädt, ein bisschen weiterzudenken und vielleicht auch ganz persönliche Schritte mit Gott zu machen. Und wirklich ist es eben kein Bild, wo es mir um irgendeine Weise von Druck geht, sondern einfach nur, weil mir das so eingefahren ist, irgendwie, als ich den Gedanken hatte und ich das Gefühl habe, das Thema ist zumindest eins, was in unserer Welt viele verstehen können. Und zwar das grundsätzliche Thema wieder Geld und Wirtschaft. Und ich lade euch mal ein, euch vorzustellen, und jetzt versucht euch wirklich, jetzt nicht nur die Zahl, sondern versucht euch das mal vorzustellen, dass jetzt vielleicht nachher, nach dem Gottesdienst, jemand von draußen zu euch kommt, den ihr super kennt, der extra hergereist ist, weil er euch sehen muss. Und der sagt, Darius, oder setzt euren Namen ein, ich habe hier 5 Millionen Franken für dich. Zack. Und ich habe die perfekte Anlagestrategie für dich. Ich habe eine Firma gefunden, die sind noch nicht an der Börse und irgendwie sind da Informationen nicht rausgekommen. Die haben ein Wahnsinnskapital im Hintergrund, die haben eine unfassbare Strategie. Das ist bombensicher. Diese Aktie wird an den Markt gehen, die wird in kürzester Zeit absolut in die Höhe schnellen. Das ist ein todsicheres Geschäft, wie es schön heißt. Du kannst da nichts verlieren. Es ist sicher, es ist absolut sicher. Und du gehst nach Hause und sagst, ja, das ist jetzt eine Meinung, aber du holst dir mehrere Meinungen ein und du prüfst selber alles nach und du merkst, es ist völlig surreal, das kann eigentlich gar nicht sein, das ist völlig bescheuert, aber es ist so, das scheint absolut sicher zu sein. Und alles Menschenerdenkliche, du weißt, es ist sicher. Das heißt, du wirst das Geld anlegen und das Geld wird in die Höhe schießen und mehr werden. Jetzt frage an euch, wie viel von den 5 Millionen würdet ihr auf diese Weise anlegen? 50 Franken? Ja, vorsichtig, vorsichtig. 100 Franken? Man weiß ja dann doch nicht. Es ist sicher, es ist sicher, ihr wisst, es ist sicher. Jeder von uns würde doch all in gehen und sagen, 5 Millionen gebe ich einfach. Ich habe die gerade geschenkt bekommen, ich brauche die nicht und ich weiß, sie sind sicher. Alles andere wäre eigentlich dumm. Und jetzt singen wir in unseren Lobpreisliedern immer wieder von der Größe Gottes und wie er gut ist. Und alles ist wunderbar und wir haben es erlebt und wir hören, wenn der Hebräer sagt, eine Wolke von Zeugen, die das bezeugen. Und wir, Wir prüfen nach in unserem Leben und Gott bestätigt sich, egal, jedes Mal, wenn wir uns auf ihn verlassen. Ich habe noch keinen Menschen gehört, der sich auf Gott verlassen hat und enttäuscht worden ist. Keinen einzigen, der letztlich Gott ihn enttäuscht hat, wenn wir dran geblieben sind. Wir wissen all das. Das heißt, da ist jetzt nicht mal mehr eine Eventualität drin. Wie viel von unserem Leben investieren wir? Und ich glaube, und deshalb, es ist für mich ist kein Druck, sondern ich glaube, der Grund dafür, warum wir da trotzdem manchmal zögern, kann eigentlich nur da liegen, dass wir es eigentlich eben doch nicht so genau wissen, wer dieser Gott ist. Dass wir doch irgendwo noch einen Zweifel haben. Und deshalb in dem Ganzen und an dem Morgen ist meine Einladung, werfen wir uns doch neu auf Gott. Überlegen wir, wie wir einander Zeugnis geben können und ermutigen können. Lernen wir, versuchen wir uns alles zu geben dafür, seine Stimme noch tiefer und noch besser kennenzulernen. Denn er ist treu. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist derjenige, der uns in der Hand hält. Da können wir uns drehen und winden, wie wir wollen. Das steht. Die Frage ist nur, vertrauen wir ihm? Amen.